Bevor es losgeht, Werbung. Du Liebe, bestimmt hast du schon mal davon gehört, wie wichtig Omega-3 in der Schwangerschaft und Stillzeit für dich und Babys Entwicklung ist. Zum Beispiel gibt es mittlerweile auch Studienergebnisse zu einem positiven Einfluss auf die Allergieprävention oder auch einem verringerten Risiko für Wochenbettdepressionen. Ich selbst unterstütze mich und meine kleine Kugelmaus seit meiner Kinderwunschzeit mit dem Omega-3-Totalöl von Nasan. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir genau die heute als Podcast-Partner vorstellen darf. Ich nehme zum Beispiel jeden Morgen zum Frühstück einen Esslöffel von dem hochwertigen gereinigten Omega-3-Öl, das auch pur tatsächlich sogar ganz angenehm schmeckt und für mich so am einfachsten zuzunehmen ist. Man kann es aber auch super integrieren, zum Beispiel über den Salat machen. Nasan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und die meistverkaufte Omega-3-Marke in deutschen Apotheken. Und für dich als meine liebe Podcast-Hörerin gibt es von Nasan noch einen Rabattcode, nämlich Namaste15. Mit dem erhältst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung in Deutschland und in Österreich unter www.nasan.de. Und auch die Schweizerinnen, die können den gleichen Rabattcode unter www.norsan.ch einlösen. Gültig ist der Code bis zum 01.04.2024. Bei deiner Bestellung bei Norsan bekommst du immer die aktuellste und frischeste Charge an hochwertigen Fisch- und Algenölen, die dich, deine Familie ideal mit Omega-3 versorgen. Nur ein Löffel am Tag reicht. Weitere Infos unter www.norsan.de und in den Shownotes, da steht auch nochmal der Rabattcode geschrieben. Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo, du Liebe. Ja, es wird Zeit, dass ich die Reihe der Schwangerschaftsupdates vollende mit dem dritten Trimester. Es kann sein, dass du zum Zeitpunkt, wo die Folge jetzt erscheint, vielleicht schon mehr weißt als ich. Ich nehme gerade auf in der 39. Schwangerschaftswoche. Mal gucken, was so passiert in den nächsten Tagen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und finde die Vorstellung, ja, dass die kleine Mausi vielleicht schon da ist, wenn die Podcast-Folge erscheint. Total cool. Ja, vielleicht habt ihr es im Zweifelsfall halt ansonsten schon über irgendwelche anderen Kanäle mitbekommen. Und ich werde natürlich auch noch in einer weiteren Folge dann hinterher hier im Podcast von der Geburt berichten. So, aber erstmal zu dem, was so im dritten Trimester passiert ist, was mich da beschäftigt hat, begleitet hat. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Ich hoffe, wie immer, dass ich euch vielleicht inspirierende Gedankenanstöße mitgeben kann für eure eigene Schwangerschaft und dass euch die Folge auch etwas Gutes geben kann und gut tut. Ja, ich hatte im dritten Trimester echt total dieses Endspurtgefühl, weil das auch echt auf einmal so überraschend kam. Es ist irgendwie, ja, zweites Trimester war schön und genossen und alles irgendwie toll und dann auf einmal ist es schon vorbei. Und mit diesem dritten hat man irgendwie halt einfach so ein es geht aufs Ende zu Gefühl, was bei mir vor allen Dingen dann ab diesem Zeitraum, diesem klassischen Mutterschutzzeitraum 6 Wochen vor der Geburt nochmal extrem zugenommen hat. Also ich hatte da total das Gefühl, ich möchte nicht, dass die Schwangerschaft endet. Ich fand das so schön, schwanger zu sein, genieße das und habe auch ehrlich gesagt so ein krasses FOMO-Gefühl bekommen, alles noch mitzunehmen und auch zu erledigen, vorzubereiten. Also zum einen wollte ich irgendwie maximal diese Schwangerschaft genießen oder ich will es auch jetzt immer noch und alles machen, was man so in der Schwangerschaft machen kann, alle schönen Kurse und ganz viel Yoga und ganz viel Meditation und ganz viel in Verbindung sein mit meinem Baby und ganz viel mentale Geburtsvorbereitung. Ach ja, und Fotos machen vielleicht, was es noch so gibt, was man alles dann halt in dieser einmaligen Zeit macht. Und gleichzeitig halt noch dieses Gefühl, dass ich halt auch für das Business irgendwie noch einiges erleben möchte, das natürlich auch ja ausnutzen möchte, dass ich irgendwie Content mit Babybauch produzieren kann. Das ist ja auch für euch viel schöner, wenn ihr irgendwie Yoga-Videos oder Kurse seht, die dann halt mit realem Bauch aufgenommen sind. Und ja, da war einfach bei mir total dieses Gefühl da, dass ich das jetzt unbedingt alles noch machen möchte und gar nicht weiß, wann ich das noch hinkriegen soll. Und gleichzeitig irgendwie alles für das Baby vorzubereiten, Sachen anzuschaffen. Wir haben von unserem Großen sehr viel von der Erstausstattung abgegeben. Also ich muss sagen, wir hatten auch tatsächlich nicht so viel und wir brauchen, oder was braucht man am Ende? Am Ende braucht das Baby halt auch einfach so gut wie gar nichts. Aber es gibt natürlich schon so ein paar praktische Dinge. Aber weil ich da die ganze Zeit so entspannt war und gedacht habe, ja, wird schon irgendwann kommen, habe ich mich auch um gar nichts gekümmert anzuschaffen. Ja, und das habe ich versucht, so Stück für Stück jetzt noch zu erledigen. Ah ja, ich glaube, da fühle ich mich auf jeden Fall jetzt auch ganz fein mit. Kann ich auch später in einem anderen Zusammenhang nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Was ich auf jeden Fall noch ganz viel gemacht habe jetzt im dritten Trimester, ist einfach, dass ich meine Yoga-Routine halt komplett auf die Geburt abgestimmt habe und für mich, so wenn ich für mich Yoga praktiziert habe, halt meine eigene Geburtsvorbereitungsroutine geübt habe. Ich habe euch ja, glaube ich, im zweiten Trimester erzählt, dass ich plane, da einen Workshop zuzugeben und das ist dann wirklich so gewachsen und mit meiner eigenen Routine gewachsen. Während ich da auch den Workshop erstellt habe, ist die auch gewachsen. Und jetzt in der Zwischenzeit hat der dann auch stattgefunden. Der war jetzt Anfang November, je nachdem, wann ihr die Folge jetzt gerade hört. Ich habe aber, weil ich den einfach so total wertvoll finde und natürlich weiß, es ist so ein relativ begrenzter Zeitraum, wo man sich damit befasst, habe ich den sicherheitshalber einfach mal aufgezeichnet. Wollte, bevor ich das groß ankündige, abchecken, wie ist so die Qualität geworden von der Aufzeichnung bei so einem Live-Workshop. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, dass ich Live-Sachen aufgezeichnet und dann im Nachhinein noch zur Verfügung gestellt habe, weil ich da immer so einen kleinen Perfektionisten leider in mir habe, der mir da so ein bisschen im Weg steht. Und jetzt habe ich das einfach aber mal gemacht und tatsächlich, ich bin sehr zufrieden mit der Aufzeichnung. Ich bin auch total zufrieden damit, wie der Workshop gelaufen ist. Es war so schön und es gab auch so ein schönes Feedback. Und wenn ihr da jetzt das im Nachgang entdeckt und noch Interesse daran habt, dann könnt ihr den Workshop mit der Aufzeichnung bekommen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich erzähle da nämlich ganz viel über den Beckenboden, das Becken, was dafür notwendig ist, dass dieser Teil deines Körpers möglichst funktional für die Geburt ist und wie du dich da mit Yoga-Übungen unterstützen kannst. Du bekommst dann zusätzlich zu diesem theoretischen Input und den Yoga-Übungen, die wir dann in der Praxis machen, auch ein Workbook, was dich dann begleiten soll, dass du dir eben deine eigene Geburtsvorbereitungsroutine daraus machen kannst, weil es sind auch nicht für jeden alle Übungen gleich gut. Manche finden das eine besser, manche finden das andere besser. Und man hat ja auch nicht immer irgendwie gleich viel Zeit. Also der Workshop geht von der Zeitdauer, wenn du alles zusammennimmst, ungefähr 2-2,5 Stunden. So lange praktizierst du ja jetzt nicht täglich Yoga und deswegen war mir das wichtig, dass du was an die Hand bekommst, dass du irgendwie so eine Daily-Routine für dich schaffst, die umsetzbar ist. Und dann hast du vielleicht mal eine halbe Stunde, mal 15 Minuten, die du machen kannst, aber du weißt immer, welche Übungen du machen kannst. Dafür eben gibt es noch dieses E-Book zu dem Workshop dazu. So, das dazu, zu dem Körperlichen. Ja, und ich glaube auch, bin total davon überzeugt, so wie das auch ich das Gefühl in meiner ersten Schwangerschaft hatte. Ich bin einfach im dritten Trimester noch super fit. Hat mich auch selbst ein bisschen überrascht. Teilweise war ich von der Energie her mehr da als im zweiten Trimester, wo es vielleicht auch noch ein bisschen wärmer war und die Hitze noch dazu ihr Übriges gegeben hat. Aber auch einfach noch total beweglich und der Körper fühlt sich noch so richtig mobil an. Jetzt so langsam in der 39. Schwangerschaftswoche merke ich schon die Einschränkungen. Aber auch von außen wird mir ständig gesagt, so wow, du bist noch so beweglich, du siehst gar nicht aus, als wärst du irgendwie kurz vor der Geburt. Und ich schreibe da wirklich einfach wieder einen großen Teil auch dem Yoga zu. Natürlich ist auch immer genetische Veranlagung mit dabei und man kann Glück und Pech haben, aber du kannst dich auf jeden Fall unfassbar mit Yoga unterstützen. Deswegen muss ich da einfach von Herzen für Werbung machen. Genau. Und was mich dann so ein bisschen getriggert hat oder wo ich mir so ja, so in so kleine Selbstzweifel gekommen bin, mich auf den Schlips getreten gefühlt habe, ist, ich hatte einen Ultraschall in der 31. Woche, glaube ich, 31. Schwangerschaftswoche, bei dem herauskam, dass sich die kleine Maus noch in Beckenendlage befindet, was halt theoretisch, wenn man rational natürlich drüber nachdenkt, ist super früh, alles ist noch offen, zumal auch noch voll weit vom Becken entfernt, aller Platz vorhanden, alles in Ordnung. Und ich wollte natürlich dann auch nach dem Termin entspannt mit der Information umgehen. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, vielleicht ist manchmal einfach zu viel Information. Und im Zweifelsfall ja auch nur eine Momentaufnahme gewesen. Ja, und wie das dann so ist, man nimmt sich das vor und dann funktioniert es natürlich nicht, entspannt zu bleiben. Und man geht irgendwie doch an den Kopf und die Möglichkeiten durch. Und ich dachte, komm, ich habe ja hier auch mit meinem Yoga alle Möglichkeiten, mich da zu unterstützen, das Baby und den Körper zu unterstützen. Habe noch so ein bisschen recherchiert und wurde auch von einer Freundin wieder an Spinning Babies erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich kann es auch in den Shownotes verlinken, total unbezahlte Werbung jetzt hier. Aber die machen halt ganz viel Körperarbeit mit dem festen, mit der festen Überzeugung, dass du mit dem, was du mit deinem Körper machst, wie der aufgebaut ist, beeinflussen kannst, wie dein Baby in dir positioniert ist, so dass es optimal für die Geburt positioniert ist und du eben auch eine möglichst leichte und super physiologische Geburt hast, sofern alle anderen Voraussetzungen stimmen. Und die haben auch so spezielle Übungen und auch irgendwie so kleine Programmchen zum Thema Beckenendlage. Da hatte ich mir so ein E-Book dann von denen runtergeladen. Das kostet auch gefühlt irgendwie nichts. Und da war so ein 6-Tage-Programm drin mit einer festen Abfolge von Übungen und auch total viel Zeit, die man daran dann investieren musste. Und ich dachte mir, komm, das gibt mir jetzt was an die Hand, weil die auch gesagt haben, hey, 31., 32. Woche ist halt der beste Zeitpunkt, um damit zu beginnen oder dieses Programm zu machen, weil dann halt eben noch genug Platz ist und die Möglichkeit für das Baby sich zu drehen. Ich wollte halt eigentlich ursprünglich irgendwie noch weiter entspannt bleiben und warten, aber dann dachte ich, ja komm, wenn jetzt irgendwie so der Zeitpunkt sogar ganz gut und passend ist, dann machst du das einfach mal und tust deinem Körper was Gutes. Ja, was mich da dann so ein bisschen irgendwie, was heißt pissig gemacht, aber man denkt schon, okay, ich mache total viel Yoga und tue total viel für meinen Körper und habe so ein gutes Körperbewusstsein und deren Aussage ist quasi, dass die Beckenendlage kommt zustande dadurch, dass du Asymmetrien in deinem Körper hast und dein Körper einfach nicht die beste Voraussetzung bietet dafür, dass dein Baby da seine richtige Position gefunden hat. Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt und da kommen bestimmt auch noch andere Faktoren dazu. Aber ich dachte dann so, ja, super, ich habe mir so viel Mühe gegeben und trotzdem, aber man muss halt im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten, ich sage das ja auch immer, ich habe es auch in dem Workshop ja sehr viel gesagt, ne, dass wir versuchen, Symmetrie in unserem Körper zu erzeugen, um eben so die bestmögliche Ausgangsvoraussetzung zu schaffen. Aber letztendlich, unser Körper weist natürlich immer Asymmetrien auf. Ne? Du hast immer eine Seite, die stärker ist. Wenn du Rechtshänder bist, dann ist natürlich auch die rechte Seite ein bisschen stärker entwickeln in der Muskulatur, tendenziell auch meist ein bisschen verspannter als die linke Seite. Da kannst du mal so für dich hineinspüren. Oder eben, wenn du Linkshänderin bist, dann andersherum. Und das ist auch im ersten Moment gar nicht schlimm, solange das halt nicht so super extreme Ausprägungsformen hat. Naja, aber ich war dann trotzdem ein bisschen geknickt. Egal. Turns out, Baby hat sich am Ende gedreht. Nach diesem 6-Tage-Programm war ich bei meiner Hebamme, hatte Vorsorge mit meiner Hebamme. Die hat ertastet, so mit dem Verdacht, dass sie der Meinung ist, dass das Köpfchen unten ist. Hat sich damals so vom Außentasten nicht so super gut zeigen lassen. Ich hatte dann, ich glaube, 4 Wochen nach diesem informativen Ultraschall hatte ich nochmal dann einen weiteren, weil ich mit meiner Ärztin auch einfach nochmal so besprochen haben wollte, was sie zum Thema Hausgeburt sagt, ob sie da in Anführungszeichen ihr Go zugibt, damit ich da bestmöglich aufgestellt bin und alle Voraussetzungen stimmen. Und sie meinte, sie wird in jedem Fall dann auf jeden Fall nochmal einen Ultraschall machen. Fand ich dann für mich auch fein, dass ich nochmal einen zusätzlichen mache, um einfach zu checken, wie ist unsere Ausgangslage für eine Hausgeburt, das ist ja doch nochmal eine andere Situation, als wenn man in die Klinik geht. Und dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Habe mich da ganz gut mitgefühlt. Und das Schöne war natürlich auch, der Ultraschall hat dann gezeigt, dass sich der kleine Mann gedreht hat und Köpfchen nach unten liegt. So, das ist auch seitdem der Fall gewesen. Und seitdem mache ich auch wieder ganz viel tiefe Hocke. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo mitbekommen habt, aber wenn das Baby in Beckenendlage ist, so gegen Ende der Schwangerschaft, vermeidet man ja die tiefe Hocke, um einfach nicht dafür zu sorgen, dass der Popo noch weiter in unser Becken hineinrutscht und das Baby noch tiefer nach unten zu bringen in dieser, in Anführungszeichen, falschen oder ja weniger optimalen Ausgangslage. Und als ich dann mich wieder frei gefühlt habe, habe ich ganz viel tiefe Hocke gemacht, um eben den Kopf nach unten zu bringen, ins Becken hinein. Ja, was ich auch immer noch weiterhin mache, ist die Bindungsanalyse. Das freut mich auch so sehr, dass mich das jetzt einfach die ganze Schwangerschaft begleitet hat. Und jetzt gerade zum Ende der Schwangerschaft macht man nochmal speziell die geburtsvorbereitenden Stunden. Falls dich das Thema interessiert, du wissen möchtest, was die Bindungsanalyse ist, dann ich verlinke die entsprechende Podcast-Folge in den Shownotes. Ich habe die Nummer gerade schon wieder nicht im Kopf. Ist eine der allerersten Podcast-Folgen, die ich gemacht habe mit einer Frau, die Bindungsanalyse anbietet. Ich mache das jetzt mittlerweile bei der lieben Doro von Sternkindliebe. Gefühlt erwähne ich sie mit ihrer Arbeit in jeder Podcast-Folge. Aber weil sie hat mir einfach um dieser Schwangerschaft so viel gegeben, dass ich das gerne an euch weitergeben möchte und auch von Herzen gerne sie weiterempfehle. Und dann habe ich noch mal ein großes Thema, zu dem ich euch, wenn ihr das so auf Instagram mitbekommen habe, noch nicht so viel erzählt habe. Hier habe ich mich so ein bisschen davor, ja, ich hatte erst eine Scheu, ob ich das teilen soll oder nicht, aber ich glaube, es kann auch ganz viel Mut machen und euch etwas geben, deswegen erzähle ich das jetzt einfach mal. Und zwar habe ich die Hebamme nochmal gewechselt. Ich glaube, so in der 29. Schwangerschaftswoche oder so war das. Ja, das war schon ein doch großer Schritt für mich, weil ich natürlich total lange jetzt schon von der einen Hebamme begleitet war. Ich habe dann eben zu diesem Zeitpunkt in der, ja, glaube ich, 29. Woche eine Nachricht bekommen, dass ich von einer Geburtshaushebamme noch einen Platz auf der Warteliste bekommen habe. Entweder dann für das Geburtshaus oder die Hausgeburt gleichermaßen. Und habe bei dieser Nachricht erstmal gedacht, was mache ich jetzt? Denn tatsächlich ist das so, dass ich mit meiner Hebamme, die mich vorher begleitet hat, nicht so unfassbar glücklich war. Ich habe viel durch sie mitgenommen und bin sehr gewachsen an ihr in dieser Schwangerschaft, bin nochmal ganz anders mit einer krassen Bewusstheit durch diese Schwangerschaft hindurchgegangen. Ich wusste es auch, als ich mich am Anfang für sie entschieden habe, hatte schon das Gefühl, das Bauchgefühl, dass ich mich in der Schwangerschaft durch ihre Begleitung so fühlen werde. Habe dann aber für mich abgewogen, okay, das ist meine Möglichkeit gerade auf eine Hausgeburt mit ihr, dann nehme ich das in Kauf. Und das war dann einfach meine Priorität, für die ich mich bewusst entschieden habe. Als dann aber diese Chance dahergelaufen kam, vielleicht nochmal mit jemand anderem die Möglichkeit, eine Hausgeburt zu haben, war das sehr verlockend für mich, weil ich auch einfach so ein bisschen, ja, das Bedürfnis hat oder mir hat es gefehlt, dass ich mich bei der Hebamme ein bisschen fallen lassen kann. Klar, man muss immer darauf achten oder eine Person hat immer eine Agenda, die sie mit sich bringt. Und man passt nicht immer in allen Punkten zueinander und man darf auch immer selbst für sich selbst natürlich Verantwortung übernehmen und selbstbestimmt handeln, informiert sein, Fragen stellen und so weiter. In dem anderen Fall von der ersten Hebamme war es aber einfach so viel und so extrem, dass ich mich einfach sehr auf unsere Treffen vorbereiten musste und mir immer wieder überlegen musste, was sage ich jetzt, wie reagiere ich potenziell auf Sachen, die von ihr kommen könnten, weil sie hat, finde ich, in der Theorie eine total schöne Agenda von einer natürlichen Schwangerschaft und Geburt, aber leider mit einem, ja, fundamentalistischen Ansatz. Anders kann man es nicht sagen. Also sie ist einfach eine sehr dogmatische Person. Und ich finde, das geht in keinem Bereich unserer Leben, egal wo, egal um welches Thema es geht. Man darf immer auch offen sein für die Gegenseite und sich die andere Seite anhören und annehmen können, was die andere Seite wünscht. Und dann kann man vielleicht sich einig sein darin, dass man uneinig ist. Aber jedes Mal in jedem Termin irgendwie rumdiskutieren zu müssen und ja, ich hatte schon jedes Mal vorher Sorge. Gott, mit welchem Thema kommt jetzt heute um die Ecke? Worüber muss ich jetzt heute diskutieren? Muss ich jetzt über das Thema Impfen oder sowas diskutieren? Über längst vergangene Sachen, welche Entscheidungen ich getroffen habe, die dann da auf einmal irgendwie in Frage gestellt werden und so. Und das sind auch alles Themen gewesen, wo ich bewusst Entscheidungen getroffen habe, die ich schon informiert getroffen habe. Und wenn ich dann da vielleicht noch Input bekomme von jemandem, dann ist das ja im ersten Moment erstmal okay. Weiß die andere Person ja auch nicht, wie viel ich schon darüber weiß. Das ist ja dann auch in Ordnung. Aber wenn man dann einmal gesagt hat, nein, danke oder ja, so ist es, dann sollte, finde ich, das eine Hebamme auch sagen können, ja, okay, nein, dann lassen wir das Thema jetzt gut sein und wir gehen da mit unterschiedlichen Meinungen auseinander. Ich akzeptiere deine Entscheidung. Und wenn eine Hebamme das nicht kann und vor allen Dingen für dich das anstrengend ist und dich das Kraft kostet, dann darfst du da auch total eine Grenze ziehen. Und das ist dann das, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mich echt nochmal dafür entschieden, eben die Hebamme zu dem späten Zeitpunkt zu wechseln. So, das soll euch zum einen Mut machen, für euch selbst einzustehen, wieder zu schauen, wer ist das, oder wer sind die richtigen Personen, die dich begleiten können hier in dieser so sensiblen Zeit, Schwangerschaft und Geburt. Und im Zweifelsfall, wenn du merkst, es ist nicht die passende Person für dich, einfach die Grenze zu ziehen. Das muss gar nicht um eine Hebamme gehen, sondern es kann auch um alle anderen gehen. Vielleicht ist es auch dein Partner, deine Partnerin, die gar nicht die richtige Person ist für die Geburt zum Beispiel. Das kann ja auch sein und das ist ja dann gar nicht böse gemeint. Oder du wechselst nochmal deine Frauenärztin, weil das irgendwie nicht zueinander passt oder was auch immer. Such dir dein bestes Umfeld für dich zusammen. Und gleichzeitig will ich damit auch sagen, also Hebammenmangel ist ein unfassbar riesiges Thema in Deutschland, aber du musst auch nicht hoffnungslos sein, dass du vielleicht, wenn du jetzt irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft gerade noch keine Hebamme gefunden hast oder so, die Chancen sind noch da. Also wenn du es versuchst und dich darum kümmerst, dann kannst du vielleicht noch eine finden und das Universum meint es gut mit dir und man kann immer auch Glück haben, weil irgendwie dann eine andere Frau abgesprungen ist oder was auch immer passiert ist, dass es noch zueinander passt. Weil was mich so ein bisschen auch vor dem Wechsel oder gehindert hat, beziehungsweise wovor ich ein bisschen Angst hatte, ist diese Hebamme, die hätte mich dann ja auch im Wochenbett begleitet und leider macht das die Hebamme, mit der ich die Geburt mache, nicht, weil die von weiter weg sind und eben das Wochenbett dann nicht betreuen. Und so musste ich mir dann nochmal eine neue Wochenbetthebamme suchen. Und dann war ich irgendwie, ja, total mutlos und hatte Schiss, ja, dann werde ich keine Wochenbetthebamme mehr finden, wenn ich jetzt wechsle. Weil mit der anderen will ich ja dann auf gar keinen Fall, vor allen Dingen das Wochenbett hätte ich mir gar nicht mit ihr vorstellen können, noch viel weniger als die Geburt selber. Und irgendwie habe ich mich dann trotzdem erstmal für den Wechsel entschieden, für die Geburt und nach so ein paar, zwei so Tagen Mutlosigkeit, wo ich dachte, ach, ich brauche eh niemanden kontaktieren, jetzt ein paar Wochen vor der Geburt nochmal für die Betreuung im Wochenbett, habe ich mich doch aufgerafft und irgendwie so 3-4 Hebammen oder so maximal, glaube ich, kontaktiert und tada. Es gab ein Match und ich habe eine positive Rückmeldung bekommen und bin jetzt total happy mit jemandem, der viel netter ist, der mich dann im Wochenbett begleiten wird. Die mich dann eine Woche mit begleiten wird, weil es einfach zufällig passte, dass da ein Platz frei geworden ist. So habe ich 2 frei gewordene Plätze bekommen, einmal für Geburt und einmal fürs Wochenbett in der 29. Schwangerschaftswoche. Also es geht auch in der Theorie, wenn man vielleicht ja sich bemüht, ist es zumindest besser, als dann aufzugeben und nichts zu machen. Genau. Und ich habe das so für mich als Zeichen genommen, dass das Universum vielleicht mir das auch geben wollte und sagen wollte, okay, du hattest jetzt einmal diese eine Erfahrung und jetzt gebe ich dir aber auch die Möglichkeit, vielleicht auf ein bisschen Leichtigkeit. Und ich muss zugeben, es ist einfach jetzt wesentlich entspannter. Ich gehe jetzt einfach nur noch zur Hebamme und schalte da so ein bisschen aus, weil ich auch in die totales Vertrauen habe. Die ist auch einfach, ja, feinfühliger in ihrer Art und wesentlich entspannter. Und hinterfrag nicht die ganze Zeit meine Entscheidung. Ja, das so zu diesem spannenden Hebammen-Thema. Deswegen habe ich das auch auf Instagram nicht großartig erzählt, weil es auch eher eine komplizierte und lange Story ist. Aber falls ihr neugierig wart und irgendwie die ganze Zeit auf eine Erklärung gewartet habt, dann habt ihr sie jetzt bekommen. So. Und dann war es tatsächlich dann auch mit Beginn der Rufbereitschaft der Hebamme. Das ist ja jetzt, warte mal, eine Woche her? Ja, genau. Habe ich plötzlich auch erstmal so richtig gecheckt, oh, es kann ja jetzt auch jederzeit losgehen. Es ist ja so Geburtszeitraum. Krass, ich war die ganze Zeit in der Annahme, dass mein Kind auf jeden Fall nicht vor ET kommen wird. Ich weiß nicht, also ich habe nur gedacht, ach, ich bin eh irgendwie Langbrüter und ich fühle mich noch so gar nicht nach Geburt. Das wird auf jeden Fall irgendwie überhaupt nicht vor ET, spätestens, frühestens danach, vielleicht irgendwie noch später irgendwann, habe mir eher Gedanken um mögliche Einleitung gemacht oder Sorge, dass irgendwie die Hausgeburt gefährdet ist, weil das Baby zu lange drin bleiben will. Und auf einmal ist wie so ein Groschen gefallen und ich habe gedacht, so, ja okay, nur weil das einmal so gewesen ist, muss das ja nicht heißen, dass das jetzt diesmal wieder so ist, kann ja trotzdem jederzeit losgehen. Und seitdem an bin ich noch mehr in einem Panikmodus, dass ich alles erledigt haben möchte. Was das Ganze dann zum Höhepunkt getrieben hat, ist, dass letzte Woche, also in der 38. Woche, ist dann, ich vermute, der Schleimfropf abgegangen. Und auch das Baby fühlt sich viel weiter unten an, als ich das von der ersten Schwangerschaft kenne. Es wird alles so ein bisschen, ja, unbeweglicher tatsächlich für mich gerade. Und als dann diese Schleimfropf-Situation war, hatte ich echt totale Panik, noch alles fertig zu haben. Der Pool war noch nicht zu Ende aufgebaut. Ich hatte keine Backup-Kliniktasche gepackt. Gut, im Zweifelsfall werde ich die vielleicht eh nicht brauchen, aber ich wollte trotzdem nicht, dass die im Notfall mein Mann packen muss. Ja, dann weiß ich nicht, mit was ich dann stehe im Kreis sei. Von daher habe ich an diesem Tag einfach nochmal richtig Gas gegeben beziehungsweise Aufgaben verteilt, dass wirklich jetzt alles erledigt ist. Und seitdem man ist auch der Geburtsraum richtig, richtig schön final vorbereitet. Ja, die Lichterkette hängt da und der Pool steht. Alles sieht schön aus. Meine Affirmationskarten, meine Kerzen, alles ist bereit. Und jetzt kann ich auch wirklich ausschalten und entspannen. Und jetzt ist gerade so der Mut, dass ich um jeden Tag dankbar bin, den die Maus noch drin ist, die ich weiter entspannen kann. Gleichzeitig aber auch der Gedanke, dass ich es gar nicht schlimm finde, wenn es jetzt losgeht. Ja, und das Gefühl haben ja, glaube ich, sehr viele, dass es so schwierig ist, die Schwangerschaft loszulassen, wenn man eine gute Zeit hat, eine schöne Schwangerschaft. Und dass das tatsächlich ja dazu beiträgt, dass vielleicht auch du und dein Baby noch nicht bereit sind, die Geburt zu starten. Und da braucht es wahrscheinlich total dieses mentale Loslassen. Ich bin noch nicht sicher, wie weit das bei mir komplett schon da ist, weil ich eben, wie gesagt, auch mich freue über jeden Tag, den ich irgendwie noch für mich alleine nutzen kann. Aber ich merke auf jeden Fall eine Veränderung. Ja, und mit diesen Gedanken würde ich jetzt, glaube ich, die Podcast-Folge beenden, wenn du gerade auch gegen Ende deiner Schwangerschaft bist. Dann wünsche ich dir so sehr Kraft, vielleicht Geduld, vielleicht auch einfach eine wunderschöne Geburt. Alles Liebe, alles Gute, deine Sabrina.